Ja, heute soll es weitergehen in der Bergpredigt. Ich bin ja dabei, durch die Bergpredigt zu gehen. Einige Predigten haben wir schon darüber gehört. Und da soll es heute auch weitergehen. Bei meiner letzten Predigt ging es um die Aufforderung Jesu der Nächstenliebe. Beziehungsweise sogar um die Feindesliebe. Wir haben gemerkt, wie herausfordernd doch das auch ist. Dabei haben wir festgestellt, dass Jesus die oft von uns gestellte Frage, wer ist denn mein Nächster, so gar nicht akzeptiert. Er dreht den Spieß um und stellt uns die eigentliche Frage vor, die wir uns stellen sollen. Und sagt nämlich, wen mache ich mich zum Nächsten? Das ist die Frage, die wir uns in diesem Zusammenhang viel mehr stellen sollen. Und Jesus stellt klar, dass der Begriff des Nächsten gar nicht von meiner ich-bezogenen Position her definiert und bestimmt wird, sondern dass sie von der Situation des anderen herkommend definiert wird. Und wir haben festgestellt, dass Jesus uns gewissermaßen dazu auffordert, uns in die Situation des anderen hineinzuversetzen und von da unseren Nächsten zu bestimmen. Nicht der andere ist mein Nächster, sondern ich bin dem anderen sein Nächster. Ich denke, ganz, ganz wichtige Aussagen in dem Zusammenhang, was wir dort gesehen haben. Heute möchte ich in Matthäus Kapitel 6 weitergehen. Und in dem ersten Vers heißt es dort, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst könnt ihr keinen Lohn vom Vater im Himmel erwarten. Das griechische Wort, das hier mit Frömmigkeit in dieser Übersetzung übersetzt wird, oder in anderen Übersetzungen wird es mit Almosen auch übersetzt, ist richtiger übersetzt mit Gerechtigkeit. Wieder andere Übersetzungen gebrauchen auch tatsächlich das Wort Gerechtigkeit, aber es gibt da verschiedene. Einige nehmen Frömmigkeit, andere Almosen, aber das Wort mit Gerechtigkeit ist eigentlich der eigentlichere Sinn des griechischen Wortes, aus dem es übersetzt ist. Und das wird hier im Sinn von rechtes Tun oder gerechtes Tun gebraucht. Gerechtigkeit im Sinne von Recht tun. So gebraucht Jesus dieses Wort hier in diesem Zusammenhang. Dieses Wort Gerechtigkeit kommt uns jetzt hier nicht das erste Mal vor in der Bergpredigt. Wir haben es das schon in Kapitel 5, Vers 20 gebraucht Jesus dieses Wort auch schon. Ich möchte uns diesen Vers auch nochmal lesen. Das ist auch ein Schlüsselvers zur ganzen Bergpredigt überhaupt. Da heißt es, wo Jesus sagt, denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Hier wird der Begriff der Gerechtigkeit von der Stellung her im mosaischen Gesetz gebraucht. Hier bezeichnet das Wort Gerechtigkeit meine Stellung vor Gott vom mosaischen Gesetz her. Das heißt, in meiner Stellung vor Gott bin ich entweder gerecht oder nicht gerecht. Die Pharisäer fühlten sich als sehr gerecht in ihrer Stellung vor Gott. Jesus sagt aber, sie sind es nicht. Und das drückt er gerade mit diesem Vers 20 in Kapitel 5 aus, gerade die Pharisäer, die sich für so gerecht vor Gott hielten, sagt Jesus, ihr seid es nicht. Ihr seid es nicht, und wenn eure Gerechtigkeit nicht viel besser ist als die der Pharisäer, als das, was sie für gerecht halten, wenn es nicht viel besser ist, dann werdet ihr auch nicht ins Himmelreich kommen. Und in den letzten Abschnitten in Kapitel 5 ging es dann darum, dass Jesus die vermeintliche Gerechtigkeit der Pharisäer bloßgestellt hat. Oder auch entlarvt hat. Demgegenüber hat er aber auch deutlich gemacht, welche Gerechtigkeit vor Gott denn tatsächlich gilt. Das, was ja, Jesus ihnen gesagt hat, was wirklich gemeint war, auch mit den alten Schriften, auf die sie sich zwar immer bezogen haben, aber dann ganz falsch ausgelegt und interpretiert haben und demnach auch ihr Leben ganz eigentlich falsch dann ausgerichtet hatten. Ja, diese Diskussion hat Jesus mit dem Ende des Kapitels 5 abgeschlossen, wo es um die Stellung der Gerechtigkeit vor Gott ging. Jetzt in Kapitel 6, Verse 1 bis 18, geht es Jesus darum, aus der neu definierten Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die daraus resultierenden gerechte Früchte aufzuzeigen. Bisher ging es um die Stellung vor Gott, jetzt geht es um die Früchte, die daraus resultieren sollen, die aus dieser Gerechtigkeit vor Gott hervorspringen oder hervorkommen. Damit macht der erste Vers, ist eigentlich eine gewisse Einleitung zu den ersten 18 Versen oder ja, und sagt, es ist im Grunde ist eine Grundaussage oder eine Einleitung zu diesen Versen. Da sagt es nochmal, ich werde es nochmal lesen, hütet euch eure, sage ich jetzt, Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst könnt ihr keinen Lohn vom Vater erwarten. Nicht nach dem Motto, hey Leute, seht mal her, wie fromm ich bin, sondern vielmehr nach dem Motto, in aller Stille, ohne großes Aufsehen sollst du deine Frömmigkeit praktizieren. In den Versen 2 bis 18 führt Jesus dann drei elementare Bereiche des jüdischen Lebens auf, an denen er die gerechten Früchte des neuen Lebens illustrieren will. Und diese drei Bereiche sind nicht irgendwelche Bereiche, die er jetzt vielleicht willkürlich aus der Luft gegriffen hat, sondern diese drei Bereiche sind gleichzeitig die drei Leistungen nach der Lehre der Rabbiner, durch die der Jude seine Liebe zu Gott zeigt, durch die seine Gerechtigkeit vor Gott zum Ausdruck gebracht wird. Drei elementare Dinge, die fest im Judentum verankert waren. Und diese drei Dinge sind erstens das Almosen geben, was Jesus hier anspricht. Das zweite Element ist das Beten. Und das dritte Element ist das Fasten. Diese drei Elemente spricht Jesus an in den Versen 2 bis 18. Aber keine Angst, wir werden heute nicht durch alle gehen. Wir wollen uns heute nur mit den Almosen beschäftigen. Was hat es damit auf sich? Wie war die Praxis? Was sagt Jesus dazu, wie wir damit umgehen sollen? Ich möchte dazu lesen, die Verse 2 bis 4 aus Matthäus Kapitel 6 heißt es, wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, eine andere Übersetzung, wenn du nun Almosen gibst, dann lass es nicht vor dir her ausposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich versichere euch, diese Ehrung ist dann schon ihr ganzer Lohn. Wenn du den Armen etwas gibst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit deine Mildtätigkeit im Verborgenen bleibt. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Almosen ist, ich denke, ein heute gar nicht so geläufiges Wort. Ist eher ein altes Wort, unmodern. Ich glaube, in der heutigen Zeit, man hört es eigentlich selten. Als ich dann bei Google eingegeben habe, Almosen, schätzt mal, in welchem Zusammenhang das am meisten vorkam. Gebt mal eine Vorstellung, in welchem Zusammenhang das am meisten vorkommt. Natascha lächelt. Lächelt wegen was anderem. Wegen was? Nein. Spenden, nein. Nein. An was? Hartz IV. Ja, das ist vielleicht ein Element von Almosen, die der Staat heute übernimmt. Nein, es waren Aussagen vom Islam. Islam. Die meisten Stellen handeln vom Islam, weil Almosen geben eins der fünf Säulen des Islam sind. Demnach muss jeder Islam jedes Jahr 2,5% seines kompletten Vermögens als Almosen soll ergeben. Das ist Gesetz pro Jahr. Praktisch auch vom Haus, vom Grund, vom Vieh, alles. Ich habe sogar das hat einen bestimmten Namen, einen Rechner gefunden, wo du all deine einzelnen Sachen eingeben kannst, wo unten dann deine Endsumme rauskommt, was du praktisch an Almosen in diesem Jahr zu bezahlen hast. Dann war ich überrascht, das so zu finden, aber das ist tatsächlich so. Dort eine der fünf Säulen des Islam. Aber in der Bibel finden wir diesen Begriff auch und im Judentum auch, und es ist ein ganz wichtiger Begriff. Deswegen greift Jesus ihn hier auch auf. Dieser Begriff Almosen stammt aus dem Griechischen und bedeutet Erbarmen oder Barmherzigkeit oder Wohltätigkeit üben. Wohltätigkeit am Nächsten. Mit diesem Begriff wird alles das gesagt, was ich als Jünger Jesu meinem Nächsten schuldig bin. Rücksicht, Achtung, Liebe und Hilfe, ein mitfühlendes Tragen. Auch dem sozial Schwachen gilt es, meine ganze Liebe und Achtung zu schenken. Und gerade das Geben von Almosen war eine besonders geistliche Tat. Wir müssen bedenken, dass es damals keine Sozialversicherung gab, wie wir es in Deutschland heute kennen. Ein Begriff kam schon, Hartz IV, das ist eine Institution, die eigentlich viele solche Aufgaben übernimmt, die damals durch Almosen ja abgedeckt wurden, wo es keine andere Möglichkeit gab. Somit war jedem Juden auch klar, nachdem er ein Zehntel seines Einkommens in den Tempel gegeben hatte, war es auch noch dran, den Armen in seiner Stadt durch Almosen zu unterstützen. Damit wird auch deutlich, dass wir hier nicht über den Zehnten unseres Einkommens sprechen, der sowieso Gott gehört, sondern über das, was darüber hinausgeht, an Wohltätigkeit meinem hilfsbedürftigen Nächsten gegenüber. Trotz Sozialversicherung in Deutschland, die viele Almosenleistungen übernehmen, für uns auch übernehmen, denke ich, gibt es immer Menschen um uns herum, die trotzdem auf unsere Hilfe angewiesen sind. Es muss nicht immer Geld sein, aber manchmal ist es auch erforderlich, hier vielleicht ein 50er, ein 100er oder ähnliches rüberzuschieben. Es kann auch eine Sachleistung sein. Kleidung, Geschirr, Möbel, vielleicht auch nur einfach mal Brot. Es kann meine ganz praktische Hilfe sein, die der Nächste, mein Nächster Moment dringend benötigt. Es kann mein Zeitnehmen sein für den anderen. Es kann auch einfach mal das Zuhören sein oder auch mein Gebet. Wer arm war zu der Zeit Jesu, war auf die Barmherzigkeit der privaten Hände angewiesen. Ohne diese offene Hand des Einzelnen wären viele Arme, vor allem die, die arbeitsunfähig waren, wären erbarmungslos verhungert. Schon im 3. Mose 19, Vers 9 und 10 heißt es, und wenn ihr die letzten Predigten über die Bergpredigt schon ja noch ein bisschen Erinnerung habt, merken wir, 3. Mose 19 steckt ganz, ganz viel drin, was auch Jesus zitiert hat aus dem Alten Testament, Standards, auf die sich die Pharisäer berufen haben. Und hier heißt es auch in 3. Mose 19, Vers 9 und 10, wenn ihr eure Ernte einbringt, sollst du das Feld nicht bis an den Rand abernten. Du sollst auch keine Nachlese halten. Auch in deinem Weinberg sollst du nicht nachlesen und das Heruntergefallene nicht aufheben. Lass es für die Armen und Fremden übrig. Ich bin Jahwe, euer Gott. Selbst da merken wir schon, Gott hat sich um die Armen gekümmert. Er hat dafür gesorgt, dass der, der viel hatte, auf dem Feld nicht alles aberntet, sondern einen Teil der Ernte im Grunde noch stehen lässt. Dass die armen Leute auch hingehen konnten und dort ihre nötigsten Bedürfnisse auch einsammeln konnten, um dort einfach auch Brot zu haben. Das Almosengeben war die wichtigste Form praktischer Barmherzigkeit. Und somit wurde es mit der Zeit vielfach zu einem äußerlichen Beweis der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und nach der Aussage mancher jüdischer Schriften konnte ein Mensch sich sogar durch Almosen vor der Hölle retten, sprich freikaufen, wenn er genug Almosen gegeben hat. Spätere jüdische Gesetze gestatteten es allerdings nicht, mehr als 20% über den Zehnten hinaus zu geben. Sprich, 10% ging sowieso an den Tempel und darüber hinaus 20% an Almosen. Das war dann so die Obergrenze. Gängige Praxis zur Zeit Jesu war es, dass nach dem Gottesdienst in der Synagoge der Einzelne aufstand und angab, was er denn an Almosen diesen Sonntag oder an diesem Sabbat zu geben gedachte. Und war dieser Betrag sehr hoch, wurde er auf die Bühne hinaufgerufen und dadurch geehrt, dass er sich neben den Rabbi setzen durfte. Der Gemeindediener blies dann in eine Posaune, um die Himmlischen darauf aufmerksam zu machen, was für eine besondere Wohltat hier geleistet worden war. Und je mehr also der Pharisäer seine Wohltätigkeit zeigte, desto größer war das Schauspiel sowohl in der Synagoge als auch hinterher auf der Straße. Würde heißen, wenn wir gleich die Opferkörbchen hier durch die Reihen geben, dass wir nicht einfach stumm die durch die Reihen geben, sondern jeder sagt, ja, heute 5 Euro sind drin. Der andere sagt, 10 Euro, ja, das geht heute. Der andere erlaubt sich vielleicht sogar ein 20er. Und wer sogar ein 100er reinlegt, das ist schon was ganz Besonderes. Der kriegt dann vielleicht einen Ehrenplatz hier vorne. Ich kann mir das gar nicht so wirklich vorstellen, aber so ähnlich muss es damals gewesen sein. Und je größer diese Ansage war, desto größer wurde eigentlich posaunt, es hinausposaunt und es groß gemacht. Und das nicht nur in der Synagoge, sondern auch darüber hinaus, wenn der Gottesdienst zu Ende war, auf der Straße. Jeder musste es mitkriegen, wie groß hier doch die Gütigkeit des Einzelnen war, wie er sich doch so großzügig gezeigt hat mit seinem Spenden. Und das musste dann doch jeder mitbekommen. Der Grund dahinter war eigentlich ein Frommer, warum sie das so gemacht haben. Dieser positive Grund sollte, wo ist das denn? Ah ja, der eigentliche Grund für diese Zeremonie war, dass auf diese Weise auch andere zu einer großzügigen Spende angereizt werden sollten. Ah, wenn der das kann, ja, ich lasse mich doch nicht lumpen. Das kann ich auch. So ungefähr in diesem Sinn. Deswegen war das eingeführt worden. Doch wurde dieser positive Grund in der Praxis durch das allzu menschliche Bestreben ausgehöhlt, von den Leuten gepriesen zu werden oder vor den Leuten groß dazustehen. Das war ganz schnell dann der eigentliche Grund, warum denn der eine heute vielleicht sogar sich erlaubt hat, einen 100er ins Körbchen zu legen. Und Jesus verurteilt diese Praxis des Ausposaunens aufs Schärfste. Almosen zu verteilen, war die Pflicht eines jeden Juden, dem es wirtschaftlich eben nur möglich war. Doch dieses Almosengeben sollte nicht so zur Schau gestellt werden, wie es hier insbesondere von den Pharisäern praktiziert wurde. Es sollte vielmehr ein Ausdruck der Liebe und der Hingabe an den Herrn und der daraus resultierende Liebe zum Nächsten sein. Einfach eine stille Frucht des Glaubens sein, in völliger Selbstlosigkeit und Stille. Nur Gott allein darf wissen, was im Verborgenen gegeben wird. Nur so ist die unausgeführte Wohltätigkeit oder Barmherzigkeit nicht Leistung, nicht Werksgerechtigkeit, sondern ein Ausdruck der Nähe zu Gott, ein Ausdruck der Gottesfurcht, ein Ausdruck der Liebe zu Gott. Vers 3, wenn du den Armen etwas gibst, also wenn du Almosen gibst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Dein Almosen sollte im Grunde so verborgen sein, dass du selbst gar nicht weiter darüber nachdenkst und gleich wieder vergisst, was du gegeben hast oder getan hast. Es soll bei dir keine Buchführung darüber stattfinden, weder im Gedächtnis noch irgendwo auf dem Papier. Du sollst nicht darüber Buch führen, wo hast du wie viel, wann, wem gegeben. Du sollst es einfach in der Situation, wo Gott dich herausfordert, spontan tun, geben und gar nicht weiter darüber nachdenken, nicht darüber Buch führen, sondern einfach aus Liebe zu Gott und aus Liebe zum Nächsten es tun. Wer allerdings Buch führt darüber, das ist Gott. Gott führt peinlichst genau darüber Buch und da können wir sicher sein, dass ihm kein Fehler unterläuft. Ich weiß nicht, Konstantin, du hast täglich mit solchen Sachen zu tun, Belege, Buchführung. Ab und zu wird sicherlich auch mal ein Fehler unterlaufen, da fehlt vielleicht was oder was vergessen, nichts Schlimmes, aber es passiert. Aber bei Gott können wir uns sicher sein, ihm wird kein Fehler da passieren. Bei ihm wird nichts vergessen werden, was wir in dieser Liebe zu ihm und zu unserem Nächsten gegeben haben, da wo er uns die Möglichkeit dazu gibt. Vers 4 weiter sagt er, damit deine Mildtätigkeit im Verborgenen bleibt, dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Eines Tages will er uns belohnen. Eine Aussage auch zu diesem Geben, zu dem wir als Kinder Gottes, die wir berufen sind, als Kinder Gottes, dass wir dass dazu aufgefordert werden, schreibt uns auch der Johannes in seinem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, sagt da, stellt euch vor, da ist jemand, der seinen Lebensunterhalt gut verdienen kann und er sieht einen von den Gläubigen in Not, aber er verschließt sein Herz vor ihm und hat kein Mitleid. Wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur in schönen Worten bestehen, unser Tun muss ein glaubwürdiger Beweis dafür sein, für meine Liebe zu meinem Herrn. Gott sieht deine Wohltätigkeit, die im Verborgenen geschehen ist, die wahrscheinlich kein Mensch außer der Beschenkte vielleicht bemerkt hat. Gott lässt sich nicht lumpen. Spätestens beim jüngsten Gericht, wenn der Herr dich zu dir ruft, weil du den Hungrigen und Elenden gedient hast, wird er dir vergelten, was du getan hast. Vielleicht wirst du dann noch erstaunt fragen, wann habe ich dich leidend gesehen und dir gedient? Was du getan hast, einen unter meinen Geringsten, das hast du mir getan, wird dann die Antwort Jesu sein. Keiner hat es bemerkt. Gott hat es gesehen. Gott hat Buch darüber geführt und er weiß es ganz genau. Spätestens dort behält er eine Belohnung für dich bereit. Vielleicht auch schon vorher, zu Lebzeiten, aber das ist nicht garantiert. Aber spätestens dort wirst du einen Lohn dafür bekommen. Ein Bedenken, was jetzt nicht in diesem Text steht, aber was der Paulus aufführt, möchte ich an dieser Stelle noch anbringen. Paulus greift es auf. Damals wie heute gab es und gibt es allerdings auch Menschen, die diese Barmherzigkeit des anderen schamlos für ihre eigenen Zwecke missbrauchen. Paulus greift diese Thematik im 2. Thessalonicher auf. Da sagt er im Kapitel 3, Vers 10, denn schon als wir bei euch waren, haben wir ausdrücklich gesagt, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Nun hören wir, dass einige von euch ein unordentliches Leben führen. Sie arbeiten nicht, sie treiben sich nur herum. Solchen Leuten befehlen wir im Namen des Herrn Jesus Christus mit allem Nachdruck, sie sollen Ordnung in ihr Leben bringen, einer geregelten Arbeit nachgehen und sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Doch ihr, liebe Geschwister, werdet nicht müde, das zu tun, was gut und richtig ist. Ein erstes Wort, das Paulus auch hier aufführt, Menschen, die durchaus in der Lage sind, für ihren eigenen Lebensunterhalt zu sorgen, sich selbst aber zu schade dafür sind, deren Faulheit sollen wir nicht auch noch durch unsere Almosen unterstützen. Da wird man vielleicht sagen, kommt das denn überhaupt vor? Gibt es das denn heute? Ich denke schon. Als ich darüber nachgedacht habe, sind mir sogar ein paar Leute eingefallen in meinem Bekanntenkreis, wo ich denke, wären durchaus in der Lage, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und dann, ja, soll ich diese Faulheit nicht auch noch durch meinen Almosen unterstützen? Ich denke, dass dies ein Problem ist, das oft nicht wirklich erkannt wird, besonders wenn es vielleicht sogar die eigenen Kinder betrifft. Sind wir als Eltern aufgefordert, vielleicht ist hier eine erzieherische Maßnahme mal notwendig. Aber ansonsten, liebe Geschwister, werdet nicht müde, das zu tun, was gut und richtig ist. Wo jemand wirklich in Not ist, wo jemand unschuldig, ja, in Not geraten ist, dann sollen wir, ohne drüber nachzudenken, bereit sein, unsere Hand zu öffnen, unser Portemonnaie zu öffnen, Hilfestellung zu geben, Almosen zu geben. Ein hervorragendes Beispiel für die gelebte Barmherzigkeit ist uns aber die neu entstandene Gemeinde in Jerusalem. Das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Ich will da zum Schluss nur einen Vers lesen aus Apostelgeschichte 4, Vers 32, wo es heißt, die ganze Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete etwas von seinem Besitz als privates Eigentum. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Und auch die folgenden Verse dort zeigen eigentlich sehr schön auf, wie die Gemeinde damals in Jerusalem gelebt hat. Wie sie wirklich einander, füreinander da waren, wo Not da war und wo die, die ja, besser betagt waren, dass sie sehr freiwillig und auch reichlich gegeben haben von dem, was ihnen Gott geschenkt hat, damit diejenigen, die nicht so viel hatten, denen es nicht so gut ging, dass es ihnen besser gehen konnte. Und ja, ich denke, das ist die Aussage, die Jesus mit diesem Wort sagen möchte. Wir werden aufgefordert, Almosen zu geben, aber das soll im Verborgenen sein. Und Gott möchte es dir vergelten, wenn nicht hier, dann in Ewigkeit. Amen.